Radio Förderband Abendprogramm.
Mit Cassandra zum Thema Bevölkerungspolitik und Geburtenkontrolle in der dritten Welt. Überbevölkerung wird heute immer noch häufig als Ursache für Armut, Verelendung, Migration und neuestens auch für die Umweltproblematik angesehen. Bevölkerungsstrategen schreiben darum der Familienplanung eine wichtige Rolle zu im Kampf um das Überleben auf der Erde. Für Frauen in Entwicklungsländern haben bevölkerungspolitische Massnahmen häufig verheerende Auswirkungen. Es werden ihnen Verhütungsmittel verabreicht und eingepflanzt, ohne dass sie dabei genügend medizinisch betreut werden und teilweise ohne dass sie überhaupt etwas davon wissen. Was steckt hinter den Begriffen Überbevölkerung und Familienplanung? Und wie sehen Programme zur Geburtenkontrolle in Realität aus? Die gehört der Beitrag von Esther Bertschi und der Regula Buri. Eine Sendung von Esther Bertschi und der Regula Buri.
Frauen senden.
Es bin mein Radio. Bin mein Radio. Mein eigenes universelles Radio.
Pro Schlag hat die Weltbevölkerung um 3 Menschen zugenommen. Das sind bis jetzt 35 Leute. Pro Tag wächst sie um 270'000 Leute. In den nächsten Jahren wird die Weltbevölkerung jährlich um 97 Millionen Menschen zunehmen. Bis ins Jahr 2050 rechnet man mit einer Verdoppelung der jetzigen Bevölkerungszahl. Das Guinness-Buch meldet, am 11. Juli 1987 hat der damalige UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar die Matei Gaspar aus Ex-Jugoslawien kurz nach ihrer Geburt als 5 Milliardste Erdenbürgerin begrüßt. Etwa zur gleichen Zeit hat der Ex-Weltbankpräsident Robert McNamara die Weltbevölkerungszunahme zu einer noch gefährlicheren und heimtückischeren Bedrohung als die Atombombe erklärt. Die Zahlen für die Finanzierung von bevölkerungspolitischen Programmen sind dementsprechend. 1989 hat man noch 160 Millionen US-Dollar dafür aufgewendet. 1991 waren es bereits 700 Millionen Dollar gewesen. Cassandra ist der Frage nachgegangen, was die Hintergründe von bevölkerungspolitischen Konzepten und Massnahmen sind und was für Konsequenzen sie für die Frauen in der dritten Welt haben. Dazu haben wir Gespräche mit einem Vertreter der bevölkerungspolitischen Organisation Ecopop, mit dem Schweizer Vertreter im Human Reproduction Program von WHO und auch mit einer Vertreterin der Erklärung von Bern und zwei Frauen, die das Verhältnis im Trikont kennen, geführt.
Schlimm über die Bevölkerung. Ja, also ich bin nicht dafür, dass man dass man die Schweiz so bevölkert. Man hat keinen Platz mehr, nicht? Und das wird alles, sagen wir, Wohnungen und alles wird, wird teurer und ist, ja, wie soll ich sagen?
Du hast ein Riesenproblem. Also, es ist das Problem, oder, das auf uns zukommt. Das wir nicht lösen können, weil es explosionsartig zunimmt. Und wir können nicht stoppen. Wir sind ja den Nahrungsproblemen gewachsen, wir sind den Umweltproblemen gewachsen. Wir werden das nicht lösen. Es ist eigentlich fast nur mehr möglich, wenn wir noch stoppen könnten. Aber das können wir nicht.
Die Ursache scheint klar zu sein. Schuld an sogenannten Überfremdungen Schweiz, am Hunger und der Armut der Welt und auch an Umweltzerstörung ist die Überbevölkerung. Vergessen werden bei dieser Argumentation aber zwei Faktoren. Die Bevölkerungsdichte und die Ressourcenverteilung. Die Anzahl Leute pro Quadratkilometer von einem Land hat keinen zwingenden Zusammenhang mit seiner wirtschaftlichen Situation. Die westeuropäischen Länder sind oft dichter besiedelt als die Länder aus der dritten Welt und sie verbrauchen erst noch 70% der Ressourcen. Trotzdem versucht man seit Jahrzehnten, das Problem mit bevölkerungspolitischen Massnahmen in den Entwicklungsländern zu lösen. Die Programme werden auf den westlichen Bürotischen entworfen. Davon aber, was ihre Anwendung für die Frauen in der dritten Welt bedeutet, redet kaum jemand. Esther Bertschi hat mit der Hebamme Emilia Zimmermann aus Ghana über diesen Aspekt und über die Themen Geburtenkontrolle und Verhütung geredet.
Emilia, du bist vor 10 Jahren in die Schweiz gekommen, hast vorher in Ghana gelebt. Wie ist das dort mit Sexualität? Ist das ein Thema, das man darüber redet? Ist das ein Tabu? Wann hast du zum ersten Mal von Verhütung gehört?
Es wird vermehrt über Verhütung in der Familie geredet als vor 10 Jahren. Die Verhütungsfrage schon bereits hier in der Schweiz sehr schwierige Frage sind und eben auch in Afrika ist es ja natürlich sehr schwierig, weil eben niemand richtig kennt eigentlich.
Wie kommt man zu Verhütungsmitteln, zu Kondom oder eventuell zu Pillen?
Also Pille ist etwas, was ich überhaupt nicht dafür habe, Afrikaner das auswenden. Erstens kommen meistens die schlechte Pille auf Afrika und überhaupt die Lebensumstände und die Leute werden sehr schlecht aufgeklärt über die Pille und sie haben dann immer mehr Probleme damit. Kondome bekommt man eigentlich überall, in die Apotheke, auf dem Markt. Es gibt meistens so eben kleine private Läden, wo sie alles Mögliche verkaufen und dort kann man überall beziehen. Kürzlich haben wir auch so gesehen, die haben so attraktiv gemacht, dass der Kondom so viele verschiedene Farben noch hat. Auf einem Etikette hat er so etwa 5 Stücke Kondome drauf gewesen und dann hat das alles mögliche Farben noch drauf. Ja, und das ist irgendwie. Aber die meisten Leute genieren sich gleich, die Kondoms kaufen und sie schicken jemandem, der noch nicht einmal in der Pubertätsalter ist. Ja.
Du hast gesagt, schlechte Pillen kommen nach Afrika. Inwiefern schlecht?
Also es gibt Pillen, wo meistens gar nicht einfach verfallen ist. Der Datum überhaupt verfallen ist. Oder es gibt auch Pillen in Afrika, wo ich hier zum Beispiel noch nie gehört habe. Pillen, die hier nicht erlaubt worden sind zum Verwenden, ist dann in Afrika gelandet und dort werden Leute, ja, probieren sie aus und schlussendlich vielleicht wirklich ein riesig Problem bekommen. Es ist nicht richtig. Ich habe dort sehr Mühe, weil ich manchmal das Gefühl habe, die werden mehr oder weniger wie ein Versuchskaninchen verwendet.
Als Versuchskaninchen fühlen sich die Frauen in der dritten Welt auch bei 3 Monatsspritzen, die in den USA verboten ist.
Es wird zum Teil auch nicht einmal empfohlen. Normalerweise sollte die Frauen ja diese 3 Monate Spritze nur diejenigen Frauen, die bereits schon Familie abgeschlossen haben, verwenden, oder? Aber sie spritzen jede Frau, die eben etwas für Verhütung will. Und manchmal sind aber auch junge Frauen, die noch nicht einmal Kinder gehabt haben. Und das könnte natürlich ein gewaltiges Problem sein für sie später.
Das ist unfruchtbar.
Ja, das gibt auch. Ja.
Und wie ist es da mit der Information? Werden die Frauen wirklich aufgeklärt, was jetzt da hineingespritzt wird?
Das Problem ist, was ich vor allem auch an meine eigene Verwandtschaft bemerkt habe, ist, dass sie wahnsinnig Vertrauen haben an die Ärzte, einfach an diejenigen Leute, die sich mit diesen Sachen beschäftigt sind, und deswegen stellen sie sich gar nicht so wieder Frage und wissen, was für Nebenwirkungen das geben kann und so weiter, weil sie momentan dann froh sind, wenn sie dann aber nicht schwanger werden können.
Und hast du Erfahrungen gemacht, wenn da wirklich Nebenwirkungen kommen? Reagieren da die Ärzte? Nehmen die das wirklich ernst? Oder werden sie da einfach nachher allein gelassen mit diesen Menstruationsbeschwerden?
Ja, das werden sie nicht, das werden sie allein gelassen. Das wird einfach klar und deutlich gesagt, das ist ja wegen dem und dem und das gibt gerne das und das ist alles, oder?
Also da erzählst du dann negativ, Verhütungsmittel werden häufig verabreicht, ohne dass eine ärztliche Kontrolle wird stimmen. Wenn man die Erfahrungen anschaut, die du in Ghana gemacht hast, dann spricht ja viel gegen eine Geburtenkontrolle, so wie sie praktiziert wird. Wollt ihr Frauen in Ghana grundsätzlich überhaupt Geburtenkontrolle und Familienplanung?
Ja, das ist etwas, was man die jüngere Generation eben weitergeben können. Und ich wäre auch dafür, wenn die Kinderzahl weniger wäre und gleich jede Familie, auch wenn sie nur 3 Kinder haben, gut auf die aufpassen können, soll für sie eben auch im späteren Alter reichen, anstatt 6, 7 Kinder, die eben mehr als die Hälfte schlussendlich auch nicht gut versorgt werden.
Emilia Zimmermann spricht es an. Kinder sind in Ghana eine wichtige Altersvorsorge. Sie sind häufig das einzige Kapital einer afrikanischen Familie. Was die Kinder allgemein für eine Bedeutung in der afrikanischen Gesellschaft haben, hat Esther Bertschi im Gespräch mit der Anne Eckert versucht zu erfahren. Die Anne Eckert ist Hebamme und hat mit der Organisation Médecins Sans Frontières im Sudan und in Afghanistan gearbeitet.
Kinder sind für Familien eine Überlebenschance. Wir sind getragen hier in Europa durch das System von sozialer Sicherheit, Altersfürsorge. Das wird dort durch die Kinder übernommen. Man braucht Kinder zum Überleben. Auch vom ganz Praktischen her zum Beispiel, Kinder sind Arbeitskräfte, kochen, Landwirtschaft betreiben, das sind alles sehr intensive Tätigkeiten. Zum Kochen muss man eine Stunde lang Holz sammeln, muss man Wasser holen, muss man die Ernährung fein stampfen. Wenn man 5 Kinder hat oder 7, das macht nicht so viel aus in der Ernährung selber, aber es sind halt 4 Hände mehr, um Vieh zu hüten, um mitzuhelfen auf dem Land. Ich habe eine lokale Hebamme erlebt, die war Witwe geworden, hatte 2 eigene Kinder und hat eigentlich zum Überleben andere Kinder adoptiert. Man kann denken, sie kriegt es noch schwerer mit mehreren Kindern. Aber es ist wieder diese Spirale von, die Kinder helfen mit als Arbeitskraft und sind für sie die soziale Sicherheit für später.
Frage, warum haben so viele Frauen so viele Kinder?
Es gibt da ein sehr schönes industrialisiertes Wort dafür, inflationäres Verhalten. Und zwar, ich kann das vielleicht transparent machen mit einem Bild hier in der Schweiz. Viele Bauern produzieren Käse, die werden verkauft auf dem Markt. Man produziert noch mehr. Durch das Überangebot sinken die Preise. Bauern reagieren mit noch größerer Produktion, weil sie eigentlich das gleiche Einkommen bei dem kleineren Preis behalten wollen. Es geht jedem individuell gut, aber insgesamt geht es allen schlecht. Der Käsemarkt steht auf Einstürzen. Jetzt zu Afrika. Es sterben sehr viele Kinder. Frauen gebären viele Kinder, weil sie eigentlich am Ende von ihrem Leben, sagen wir mal, 4 oder 5 Kinder haben wollen, die gesund und stark sind. Je mehr Kinder sterben, desto mehr Kinder werden geboren. Es geht der individuellen Familie gut, doch insgesamt geht es allen schlecht. Mir dünkt, dass Frauen nicht so viele Kinder haben, weil sie wirklich so viele Kinder wollen, doch dass ihr sozialer Status eigentlich aufgebaut wird als Mütter, als verheiratete Mütter mit Kindern. Eine Frau wird zur Frau, wenn sie Kinder hat. Und obendrauf gibt es das System von Polygamie. Also sie hat dann viele Kinder, weil sie eigentlich besser sein will als die Konkurrentin.
Wir haben jetzt ein soziales, kulturelles System von Polygamie, wo der Status von Frau von der Anzahl Kinder abhängt, die sie auf die Welt bringt. In das Umfeld kommen jetzt Spezialisten mit Familienplanungsprogrammen rein, wo eben gerade das, wo der Reichtum und die Anerkennung von der Frau ist, nicht mehr gefragt ist, nicht mehr ihre Fruchtbarkeit, höchstens eben eine kontrollierte Fruchtbarkeit oder vielmehr ihre Unfruchtbarkeit. Was passiert mit unfruchtbaren Frauen in einem System von Polygamie?
Ja, das ist ganz eindeutig, sie wird ersetzt. Eine Frau ist ersetzbar. Was mir auch immer wieder sehr stark berührt hat, ist, dass Frauen die Rolle haben oder haben müssen von sexuell Verfügbaren. Es ist ein absolutes Männergesellschaft. Es wäre eigentlich einfacher, Männer zu sterilisieren. Der Eingriff ist weniger risikogefährdet als für eine Frau. Doch das kommt gar nicht in Frage. Es ist ein Zeichen von Fruchtbarkeit, von Wohlstand, es geht ihnen gut, wenn ein Mann sehr viele Kinder hat. Es wird immer gefragt, warum haben Frauen in der Welt so viele Kinder? Es wird zum Beispiel niemals gefragt, warum haben die Männer in der dritten Welt so viele Kinder? Da kriegt man eine wahnsinnige Wut. Die Frau wird als Schuldige angewiesen zu Unrechten. Und zu ihr kommen die ganzen Verhütungsprogramme. Verhüten ist nur ein Aspekt. Es gibt auch die Gesundheitssorge, dafür sorgen, dass die Säuglingssterblichkeit nicht so hoch ist, dass Kinder länger überleben. Die Chance zur Ausbildung für Frauen und Kinder ermöglichen. Die Landwirtschaft im Kleinen wieder potenzialisieren. Beim Arbeiten in der dritten Welt habe ich immer wieder gemerkt, dass man eigentlich an verschiedene Punkte ansetzen muss.
Boca kitoko polisio Zila zila mokombosio Azange mokila Mele mele kisanganyeo Boca kitoko polisio Zila zila mokombosio Azange mokila
Allô? On est rencontré avec Marie José. Elle m'a dit que je devais attendre. Et alors moi je lui ai dit comment? Zila, mon copain, c'est un nouveau. Comment? Attendre. Les gorilles n'a pas eu stocké.
Tokutana kina Marisa Zeo. Allo binangai na zila yeo.
Le queue donc il est gorille, hein?
Zila zila mokombosio, azange mokila. Mele mele na landi yeo. Mboka kitoko polisio.
Man sollte an verschiedenen Punkten und nicht nur bei der Familienplanung ansetzen, hat die Hebamme Anne Eckert gesagt. Der gleichen Meinung ist auch der Hans-Jürg Seiler, Sekretär der Vereinigung Ecopop, Umwelt und Bevölkerung, mit Sitz in Zollikofen. In einer Resolution hat Ecopop 1989 der Bundesrat aufgefordert, Familienplanungsprogramm im Trikont stärker zu unterstützen. In den Broschüren von Ecopop ist sehr viel die Rede von Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Das Wort Frau kommt fast nie vor. Stattdessen liest man sehr viele Zahlen, die zeigen, wie gross das Problem Überbevölkerung scheinbar ist und was man dagegen unternehmen sollte. Wir haben Hans-Jürg Seiler gefragt, warum Überbevölkerung für ihn ein Problem ist.
Ja, also wir betrachten uns als Teil der Umweltbewegung. Wir gehen davon aus, dass es natürliche Grenzen gibt vor Umweltbelastung. Das ist an sich, glaube ich, heute weitgehend unbestritten. Ich erinnere an Grenzen des Wachstums, Meadows und andere. Und Belastung, die die Menschheit in der Umwelt oder in der Natur aufbürdet, ergibt sich aus zwei Faktoren. Einerseits aus der Bevölkerungszahl, andererseits aus der Umweltbelastung pro Kopf. Und das Produkt von diesen beiden hat vermutlich heute bereits das längerfristig tragbare Mass, das für unseren Globus tragbar ist, überschritten, sodass es müsste reduziert werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um das zu reduzieren. Einerseits über die Zahl der Bevölkerung, andererseits über die Reduktion der Pro-Kopf-Umweltbelastung. Wenn wir sehen, wie die grosse Mehrheit der Bevölkerung heute schon lebt auf der Welt, dürfte es ja nicht realistisch sein, globale Reduktion der Pro-Kopf-Umweltbelastung anzunehmen. Und es wäre vermutlich ethisch auch nicht vertretbar. Es würde ja heissen, dass die grosse Mehrheit der Bevölkerung in diesem Elend müsste weiterleben, was sie bisher lebt.
Global eine Reduktion der Pro-Kopf-Umweltbelastung herbeizuführen, sei nicht realistisch, sagt Hans-Jürg Seiler. Das bedinge, dass man auf der Seite der Bevölkerung wahrscheinlich müsse reduzieren, um ein nachhaltiges Leben auf unserem Planeten aufrechtzuerhalten. Wie sieht es denn aber aus auf der Seite der Bevölkerungszahlen? In der Schweiz leben pro Quadratkilometer 150 Leute. In Brasilien sind es 15 und im Tschad nur 4. Sollte man denn da nicht viel eher von Geburtenkontrollen in unseren Breitengraden reden?
Ja, sehr einverstanden. Also das ist gerade der Punkt, wo wir gerne ein bisschen schizophren finden, wenn man von Bevölkerungspolitik redet. Sind sofort alle Leute einverstanden, es haben zu viele Leute und man muss Bevölkerungswachstum bremsen. Und dann kommt gerade an, Bevölkerungswachstum vor allem in der dritten Welt. Und umgekehrt, in der Schweiz oder generell in Westeuropa, sobald das näher Bevölkerung stabilisiert wird oder sogar leicht abnimmt, dann reden alle von aussterbenden Westeuropäer und Katastrophen, und Bevölkerungsabnahme hat in diesem Zusammenhang weitgehend eine negative Konnotation. Und das ist gerade ein sehr wichtiger Punkt, den wir gerne darauf drücken. Wir können nicht erwarten, dass die dritte Welt Bevölkerung stabilisiert, wenn wir es selber nicht machen. Und das ist genau der Punkt, wo wir sehr allergisch reagieren und sagen, wir müssen primär mal bei uns mit gutem Beispiel vorab. Und es ist ja an sich auch nicht nötig, dass wir viel machen. Unsere Geburtenzahlen sind so, dass die Bevölkerung von selber abnimmt, wenn es so weitergeht. Was wir einfach Wert darauf legen, ist, dass man jetzt nicht probiert, eine pronatalistische Politik bei uns zu betreiben oder generell in Westeuropa, und jetzt probiert, mit allen Mitteln Frauen dazu zu bringen, wieder mehr Kinder zu bekommen.
Was die Kinderzahl angeht, sei es nicht nötig, hier viel zu machen, sagt also der Hans-Jürg Seiler. Bei der Reduktion der Bevölkerungszahl denkt man also doch in erster Linie an die Drittweltländer. Wir haben es ganz am Anfang gehört. Viele Leute denken, dass die Überbevölkerung in der dritten Welt ein Problem ist, weil sie wegen der zunehmenden Nahrungsmittelverknappung schließlich zu Hunger und Armut führt. Ein anderer weit verbreiteter Gedanke ist, dass wegen der Überbevölkerung in den Entwicklungsländern so viele Leute zu uns migrieren. Was meint die Ökonomin Anna Sachs zu diesen Vorstellungen? Sie arbeitet bei der Erklärung von Bern und befasst sich seit längerer Zeit mit bevölkerungspolitischen Fragen.
Ja, das ist etwas, was man immer wieder hört, wegen der Überbevölkerung bzw. wegen dem starken Bevölkerungswachstum verstärken sich die Armut und der Hunger dermassen. Ich würde aber meinen, es ist eher umgekehrt, wenn schon. Also wenn schon ist Hunger und Armut eine Ursache dafür, ein Grund dafür, dass Frauen sehr viel Kinder haben. Also Bevölkerungswachstum ist in erster Linie eine Folge von Armut und Hunger und nicht die Ursache für Armut und Hunger. Es ist so, dass weltweit eine grosse Migration stattfindet. Man redet von 15'000 Flüchtlingen, 15 Millionen Flüchtlinge, Entschuldigung, weltweit. Es ist aber nicht so, dass die Flüchtlinge zu uns in die Industrieländer kommen, hauptsächlich. Der weitaus grösste Teil von diesen Flüchtlingen wird wiederum von anderen armen Ländern aufgenommen.
Eine andere weit verbreitete Meinung ist, dass wegen der Überbevölkerung unsere Umweltprobleme so gravierend sind. So steht zum Beispiel im Jahresbericht von UNFPA, der United Nations Fund for Population Activities, also ein Bevölkerungsfonds von UNO, 1991 gross auf der Titelseite.
Während den letzten 20 Jahren haben sich in den Entwicklungsländern 380 Millionen Männer und Frauen für Familienplanung entschieden. In den nächsten 10 Jahren müssen noch einmal etwa 190 Millionen hinzukommen. Wäre das Bevölkerungswachstum damit auch nicht zum Stillstand zu bringen, so doch auf ein verträglicheres Maß zu reduzieren? Dies wäre ein Beitrag dazu, unsere natürliche Umwelt zu schonen und für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Darin aber besteht die Herausforderung der 90er Jahre.
Was meint Anna Sachs zur Behauptung, dass das Bevölkerungsproblem auch die Ursache des Umweltproblems ist?
Wenn man von Umweltzerstörung redet, muss man zuerst mal von uns hier im Norden reden. Weil nämlich im Norden, wo nur ein Viertel der Menschheit lebt, werden 75% von aller Energie verbraucht. Der Norden braucht 79% von allen kommerziellen Energieträgern und 85% vom Holz weltweit. Und das nur ein Viertel der Weltbevölkerung. Und darum sage ich, bevor wir von Überbevölkerung reden und die Überbevölkerung verantwortlich machen für die Umweltzerstörung, müssen wir zuerst einmal schauen, was eigentlich bei uns hier im Norden läuft und was wir beitragen zur Zerstörung von dieser Umwelt.
Du hast gesagt, es ist problematisch, von Überbevölkerung zu reden in diesem Sinn. In dieser ganzen bevölkerungspolitischen Diskussion werden sehr verschiedene Begriffe verwendet. Begriffe wie Bevölkerungspolitik, Familienplanung, Mutter-Kind-Gesundheit, Familienvollfahrt, Fruchtbarkeitskontrolle werden synonym gebraucht. Was für eine Bedeutung haben so Begriffe überhaupt?
Es ist so, dass Begriffe wie zum Beispiel Bevölkerungsexplosion oder Bevölkerungsbomben auch immer wieder gebraucht werden in diesem Zusammenhang. Und so Begriffe, die suggerieren eigentlich eine Gefahr, die nach kriegerischen Gegenmitteln verlangt. Es sind martialische Begriffe und es werden Waffen, es wird nach Waffen gerufen gegen die Bevölkerungsbombe und als Waffen werden zum Beispiel neue hochtechnologisierte Verhütungsmittel erfunden. Es werden Bevölkerungskontrollprogramme entwickelt, möglichst flächendeckende und es werden dann Begriffe kreiert, wie die, die du vorher gesagt hast, wie Familienwohlfahrt, Familienplanung, Mutter-Kind-Gesundheit etc., wo eigentlich das Gleiche sagen, wo eigentlich schlussendlich nichts anderes sind als Programm zur Kontrolle von dem Bevölkerungswachstum. Und dort, dünkt es mich, dort wird es ganz problematisch, wenn man anfängt, die Angst vor der Bevölkerungsexplosion durcheinander zu bringen mit der Tatsache, dass es Probleme gibt für Frauen, den Zugang zu Verhütungsmitteln zu haben, dass es Frauen gibt, die mehr Kinder haben, als sie wollen haben und so weiter. Wenn man diese zwei Sachen durcheinander bringt, dann wird es meiner Meinung nach gefährlich.
Die Angst vor Bevölkerungsexplosion und auch die Beschäftigung mit bevölkerungspolitischen Fragen ist nicht neu. Wenn man an den Anfang der bevölkerungspolitischen Anstrengungen zurückgeht, dann stößt man auf einen Begründer der Bevölkerungslehre, auf Robert Thomas Malthus. Er hat Ende vom 18. Jahrhundert in England gelebt, zur Zeit vom aufkommenden Industrieproletariat. Malthus, sein Bevölkerungsgesetz, besagt, dass die Bevölkerung immer schneller als die vorhandene Nahrungsmittelmenge wach sei. Darum gäbe es immer mehr Leute, als könne ernährt werden. Und die einzige Lösung sei, dass die Gesellschaft oder der Staat in die Fortpflanzung eingreife. Was das konkret heisst, hat sich anfangs von diesem Jahrhundert gezeigt, als Margaret Stanger, die Mitbegründerin von einer der ersten bevölkerungspolitischen Vereinigungen, der American Birth Control Liga, Kriterien folgendermaßen definiert. Wertvolle, in Anführungszeichen weisse Frauen, sollen Kinder gebären. Minderwertige, schwarze Frauen aber dann nicht. Die Vorarbeit von diesen privaten Organisationen hat das Thema gesellschaftsfähig gemacht. Ab 1962 hat sich darum auch die UNO engagiert für Bevölkerungspolitik und die Überbevölkerung zum Weltproblem Nummer 1 erklärt. 1974 an der Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest haben sich noch 2/3 der Trikontländer gegen die Einführung von Geburtenkontrollprogrammen gewehrt. Nicht zuletzt wegen Vergabungen von Weltbankkrediten, die an bevölkerungspolitische Auflagen geknüpft waren, haben 1984 an der Weltbevölkerungskonferenz in Mexiko die meisten Länder vom Süden der Notwendigkeit von Bevölkerungspolitik zugestimmt. Bevölkerungspolitisch tätig sind heute vor allem die WHO, die Weltbank und die UNFPA, die weltweit über 2000 Programme durchführt. Weiter der Population Council, der sich vor allem der Erforschung der Bevölkerungsentwicklung in der Dritten Welt widmet, und die private Organisation IPPF, International Planned Parenthood Federation, die als Dachorganisation 103 Mitgliederorganisationen angeschlossen hat. Ihr hört Cassandra zum Thema Bevölkerungspolitik und Geburtenkontrolle in der Dritten Welt. Eine wichtige Rolle, wenn es um Bevölkerungspolitik geht, spielt die Weltbank. Sie hat, wie gesagt, verschiedentlich die Vergabe von ihren Krediten an bevölkerungspolitische Auflagen gebunden. Von abstrakten Zahlen zu konkreten Massnahmen ist es aber häufig ein grosser Schritt. Wie sieht darum die Durchführung von bevölkerungspolitischen Programmen in Realität aus, haben wir von Anna Sachs wissen. Werden bestimmte Massnahmen einfach aufoktroyiert oder wird vielmehr versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten?
Also das ist sehr unterschiedlich, je nach Land. Also man kann nicht sagen, es gibt eine Methode, wie solche Programme durchgeführt werden. Es gibt zum Beispiel sehr starke Unterschiede in Asien, in asiatischen Ländern und in afrikanischen Ländern. Weil in asiatischen Ländern Bevölkerungspolitik schon eine lange Tradition hat. In Indien zum Beispiel werden schon seit den 50er Jahren Bevölkerungsprogramme durchgeführt. Währenddem in Ländern von Afrika gibt es keine Tradition von Bevölkerungspolitik. Und die sind häufig auch bevölkerungspolitischen Programmen gegenüber sehr kritisch eingestellt. Unter anderem darum, weil sie das Gefühl haben, sie seien zu dünn besiedelt, was auch der Fall ist. Sie sind sehr dünn besiedelt, die afrikanischen Länder, viele von diesen Ländern. Und weil sie eigentlich möchten, eine grössere Bevölkerung haben. Aus ganz verschiedenen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. vielleicht auch aus anderen Gründen. Dort ist es so, dass effektiv, jetzt im Fall von der Weltbank, die Weltbank muss mit, zum Teil mit Zwang die Regierungen dazu bringen, so ein Programm durchzuführen. Also es werden konkret Kredite zurückgehalten, wenn sich Regierungen weigern, das Bevölkerungsprogramm durchzuführen. In Indien zum Beispiel sieht es ganz anders aus. Indien ist ein Land, das seit langem Bevölkerungspolitik macht, wo die indische Regierung vor allem forciert und wo die Weltbank hauptsächlich noch unterstützt. Also die Regierung geht die Weltbank um Unterstützung auch für ihr Programm. Jetzt, wie sieht das konkret aus? Zum Beispiel eines der Projekte, das von der Weltbank sehr stark unterstützt wird, das ist im Rahmen des India Population Project ein Teilprojekt in Bombay. Dort gibt es einen ganz detaillierten Projektbeschrieb für die Weltbank. Und in diesem Projektbeschrieb wird festgehalten vom indischen Gesundheitsministerium detailliert, was die Ziele und was die Massnahmen sind von diesem Programm. Also zum Beispiel ist es ein Problem, wie kommt man in einer Stadt wie Bombay, also vor allem in den armen Vierteln von Bombay, wie kommt man da die Leute her, die man erreichen will, also die man dazu bringen will, Verhütungsmittel anzuwenden. Und es ist so, dass sie da sogenannte, also sie nennen das Outreach-Programm, da schwärmen die Sozialarbeiterinnen aus, das ist jeweils ein Paar, ein Mann und eine Frau, und die gehen von Haus zu Haus und suchen junge Paare, die sie meinen, die sind geeignet für ihre, zum Teil in ihrem Familienplanungsprogramm, wählen die gezielt aus und gehen mit denen reden und gehen sie davon überzeugen, dass sie Verhütungsmittel verwenden sollen. Anschliessend werden die wieder regelmäßig besucht, regelmäßig überwacht. Also es ist sehr personalaufwendig, sehr zeitaufwendig und es wird möglichst flächendeckend, werden alle jungen Paare da erreicht. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das sind gezielte PR-Strategien, also es wird Werbung betrieben. Es hängen überall Plakate, zum Beispiel, wo drauf steht «Small family is a happy family», «Kleine Familie ist eine glückliche Familie». Da sieht man dann Mami, Papi und zwei Kinder. Also so wie es bei uns im Westen ist, ist man glücklich. Etwas, wo die Weltbank jetzt im Speziellen sehr grosses Gewicht auflegt, das ist, dass private Organisationen einbezogen werden in diese Programme. Weil es so ist, dass die, also das sind einheimische Organisationen, die sind viel näher an der Basis und haben darum auch viel besser den Zugang zu den Leuten. Sie können viel besser die Akzeptanz, also das ist auch so ein Begriff, Akzeptanz von Verhütungsmitteln fördern, wie zum Beispiel Regierungsstellen.
Was heisst jetzt das für die Frauen konkret, die so in eine Frauenplanungsstelle oder Familienplanungsstelle kommen? Überkommen sie genug Informationen über die Verhütungsmittel oder wird ihnen etwas aufgeschwätzt oder werden sie gezwungen, so etwas zu nehmen? Kannst du uns noch ein bisschen konkreter sagen, was es für die Frauen heisst, an so einem Programm teilzunehmen?
Mhm. Also ich denke, es ist problematisch, einfach zu sagen, die Frauen werden gezwungen, Verhütungsmittel zu brauchen. Also es wird natürlich auch von allen Organisationen, die Familienplanung bzw. Bevölkerungspolitik betreiben, wird das Wort Zwang nach Möglichkeit vermieden. Man redet dann zum Beispiel von Anreiz. Man redet von Information, man redet von Recht auf Verhütung und so weiter. Aber wenn man schaut, was an einer Frau passiert, also das, was ich jetzt sage, das stützt sich auf Berichte von Frauen aus dem Süden, die gesagt haben, was einer Frau begegnet, die sich zum Beispiel im Familienplanungszentrum, zum Beispiel in Indien, nach Verhütungsmitteln erkundigt. Also das eine, was sie antrifft, das ist häufig Personal, wo muss Sollzahlen erfüllen für Verhütungsmittel, die sie abgegeben haben. Also das heisst, das Personal von diesen Kliniken steht unter Druck, so viele Paare wie möglich davon überzeugt zu haben, dass sie verhüten müssen. Dann gibt es auch immer mehr oder weniger sanfte Druck, ganz bestimmte Methoden anzuwenden für die Frauen. Also das ist das Problem von der Wahl der Verhütungsmittel. Und zwar möglichst langwirksame Methoden, die sie nicht selber kontrollieren können, sondern die vom Personal selber kontrolliert werden. Und häufig eben auch neue Methoden, die noch nicht sehr, sehr gut erprobt sind, die man dann gerade bei dieser Gelegenheit noch erproben kann. Sie kriegen häufig gar keine oder zu wenig Informationen über mögliche Risiken und Nebenwirkungen von diesen Mitteln. Häufig auch, wenn sie sagen, zum Beispiel, sie wollen etwas bestimmt, sie wollen Pillen, dann wird ihnen versichert, dass sie sicher unfähig sind, Pillen täglich zu nehmen, zum Drahtdenken. Oder zum Beispiel eine von den unschädlichen Barrierenmethoden richtig zu brauchen, wie ein Diaphragma beispielsweise. Was auch sehr häufig der Fall ist, ist, dass es überhaupt keine Aufklärung gibt über HIV und AIDS. Also die ganze AIDS-Problematik ist überhaupt nicht einbezogen in die Familienplanung. Und auch Gespräche über andere sexuell übertragbare Krankheiten finden nicht statt. Es ist dann auch oft so, dass wenn einmal eine Methode versagt, dass sie keine Möglichkeit haben für einen legalen Schwangerschaftsabbruch. Aber das ist ja nicht nur im Süden so, das ist auch bei uns ein Problem. Und was dann auch vorkommt, also Kehrseiten, ist, dass zum Beispiel junge Frauen oder unverheiratete Frauen überhaupt keinen Zugang bekommen zu Verhütungsmitteln. Das heisst, also, es ist ziemlich alles möglich, was den Frauen kann widerfahren kann. Es werden zum Teil ganz starke sogenannte Anreize geboten, wo man muss sagen, die Grenzen da Zwang. Also wenn zum Beispiel einer armen Frau versprochen wird, sie kriege ein Stück Land, wenn sie sich sterilisieren lässt, oder sie kriegt Kleider oder Essen für ihre Kinder, dann ist das zwar in dem Sinne nicht Zwang, aber Für Frauen, die auf das angewiesen sind, die arm sind, ist das eigentlich schlussendlich nichts anderes. Es gibt noch andere Beispiele von Indien, wo zum Beispiel einen Film zeigt, der jetzt kürzlich in der Schweiz den Preis bekommen hat vom Schweizer Fernsehen, einen indischen Film. Also der Film zeigt, dass Lehrer ihren Lohn erst dann auszahlt bekommen, wenn sie mindestens 3 Fälle vorzuweisen haben. Und 3 Fälle, das heisst, sie müssen 3 Personen dazu gebracht, dass sich sterilisieren zu lassen.
Du hast vorher verschiedene Verhütungsmittel erwähnt, wo die Frauen eben meistens nicht darauf hingewiesen werden, wie zum Beispiel die natürlichen Barrieremethoden. Was sind denn genau für Verhütungsmittel, die gebraucht werden in so einem Programm? Wo kannst du uns auch etwas sagen über die Forschung in diesem Bereich, wo setzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen ihre Schwerpunkte?
Also je länger, dass ich mich eigentlich damit beschäftigt habe, wie und an was das geforscht wird im Bereich der Verhütungsmittel, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass nicht die Interessen der Frauen oder die Bedürfnisse der Frauen da im Vordergrund stehen, sondern dass offenbar ganz andere Bedürfnisse müssen befriedigt werden, und zwar Bedürfnisse von Expertinnen, Experten, von Bevölkerungspolitikern und auch von den Forschern und Forscherinnen selber. Also die Verhütungsmittel, die am meisten angewendet werden, die haben eine ganze Reihe von Eigenschaften gemeinsam, die eigentlich jetzt aus Sicht der Frauen eher zu Befürchtungen Anlass geben. Und aus Sicht vielleicht von Bevölkerungspolitikerinnen hingegen sind das eher Hoffnungsträger. Jetzt, was diese Verhütungsmethoden gemeinsam haben, also sowohl die in der Praxis als auch die in der Forschung im Vordergrund stehen, ist, dass Frauen einmal das Zielpublikum sind, also sie sind für Frauen. Sie haben eine lange Wirkungsdauer. Ihre Kontrolle liegt beim medizinischen Fachpersonal, also nicht die Frauen selber können die anwenden und kontrollieren, sondern eben Fachleute. Es gibt keine Möglichkeit für Frauen, die die Mittel anwenden, sie abzusetzen, wenn sie zum Beispiel Nebenwirkungen haben oder wenn sie doch schwanger werden, was ja möglich wäre. Es ist ja so, dass jetzt in der Forschung Tests, die durchgeführt werden, meistens, nicht immer, aber meistens in Ländern der dritten Welt durchgeführt werden. Und dass sie auch explizit neue Verhütungsmittel für Frauen in den Ländern im Süden entwickelt werden. Also für bevölkerungspolitische Zwecke.
Die neuen Verhütungsmittel werden vor allem entwickelt, um die Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern einzudämmen, meint also Anna Sachs. Wenn man die Liste von empfängnisverhütenden Methoden anschaut, die in Entwicklungsländern eingesetzt werden, dann hat es neben der immer noch am häufigsten praktizierten Sterilisation auch einige darunter, die hier weitgehend unbekannt sind.
Depo-Provera, 3-Monats-Spritze. Depo-Provera wurde vom US-Konzern Upjohn entwickelt. Depo-Provera verhindert den Eisprung und unterbindet den zyklischen Auf- und Abbau der Gebärmutterschleimhaut. Nebenwirkungen: Schwächung des Immunsystems, Krebsrisiko. Wegen zu hohen Nebenwirkungen wurde Depo-Provera in den USA nicht zugelassen und der Export verboten. Das wird von der Firma Upjohn so umgangen, dass Tochtergesellschaften im Ausland das Mittel produzieren. Norplant. Norplant besteht aus bis zu 6 Kapseln, die ca. 3,4 cm lang sind und unter die Haut eingenäht werden. Sie sind mit dem Hormon Levonorgestrel gefüllt. Die ovulationshemmenden Hormonkapseln mit 2- oder 5-jähriger Wirkungsdauer werden den Frauen direkt in den Oberarm implantiert. Norplant wird seit 1980 im Trikont verwendet. Eine Studie des Population Council hat ergeben, dass die Frauen zum Teil unter massiven Nebenwirkungen leiden. Die Entfernung nach 5 Jahren ist nicht immer gewährleistet.
Neben diesen Verhütungsmethoden wird gegenwärtig an einem sogenannten Antischwangerschaftsimpfstoff herumgeforscht, der eine Autoimmunisierung gegen Schwangerschaft bewirken soll. Eine einmalige Verabreichung von diesem Impfstoff würde dazu führen, dass Frauen bis zu 2 Jahre nicht mehr schwanger werden. Verantwortlich für das Forschungsprojekt zeichnet das Human Reproduction Program von WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Die Schweiz ist durch den Arzt Peter Schubart im Human Reproduction Program vertreten. Der Peter Schubart hat unter anderem für das DEH,